ARD Sounds.
Um 2 Minuten nach Mitternacht am Montagmorgen ist das hier passiert.
Fiesta España! Spanien ist zum zweiten Mal Weltmeister.
Jetzt haben wir es mittlerweile 2:30 am Montagmorgen. Und Jens, du hast es schon lange vor dem Turnier gewusst.
Ja, eigentlich hätten wir uns den ganzen Krempel sparen können.
Ja.
40 Tage, mein Gott. Hätten wir einfach direkt den Pokal übergeben und gut wäre es gewesen. Aber auf mich hört ja keiner.
Und damit ein letztes Mal herzlich willkommen zum Sportschau-WM-Update. Jens Weibrot und Anne Hild sind für euch am Start und Spanien ist Weltmeister. 1:0 gewonnen gegen Argentinien. Es war das Spiel, das wir erwartet haben. Es war sehr zäh, aber wenn man sich die Statistiken anschaut, könnte es eigentlich kaum verdienter sein. Ne? 19:2 Torschüsse, andere sagen sogar 20:1 Torschüsse. Kommt ein bisschen drauf an, wie man das bewertet. 12:0 Schüsse aufs Tor. Also allein das ist ja schon krass.
Ja, also Spanien ist der verdiente Weltmeister, auch finde ich gemessen am Turnierverlauf. Oder siehst du das anders?
Naja, wenn man jetzt wirklich dieses Motto Defensive gewinnt Meisterschaften, ein einziges Gegentor im ganzen Turnier kassiert. Es hat sehr gut einfach alles zusammengepasst bei der spanischen Mannschaft. Aber ich muss schon sagen, mehr Spektakel gab es bei Argentinien bis auf das Finale.
Ja, aber das ist natürlich dann schon auch irgendwie aussagekräftig, dass sie sich jedes Mal irgendwie so weiter, ich will nicht sagen gequält haben, weil dafür war es dann am Ende ja schon auch oft überzeugend und auch irgendwie durch klare Ideen geprägt. Aber dass sie überhaupt immer in diese Situationen gekommen sind, wo sie sich dann auf den letzten Drücker irgendwie weiter wurschteln mussten, das hatte Spanien nicht nur, finde ich. Also ich, ja klar, man kann jetzt das alles aufs Defensivkonzept runterbrechen, aber das Defensivkonzept ist bei Spanien für mich auch das Offensivkonzept. Also diese Kontrolle des Spiels in allen Phasen, egal ob sie den Ball haben oder ob sie ihn nicht haben. Und meistens haben sie den Ball und wenn sie ihn mal nicht haben, haben sie trotzdem einen Plan. Und auch wenn mal Dinge nicht geklappt haben, außer im ersten Spiel gegen Kap Verde, muss man sagen.
Da waren sie, glaube ich, einfach überrascht, ne? Also Kap Verde kann sich auf die Schulter klopfen. Das einzige Team, das nicht gegen Spanien verloren hat bei dieser WM. Aber ja.
Was, vielleicht sind sie da auch ein bisschen zu leger rangegangen an die Nummer.
Man muss aber auch sagen, Jamal ist immer fitter geworden im Verlauf des Turniers. Nico Williams bei diesem Finale auch eingewechselt. Hat ja dann auch die Vorlage gegeben für das entscheidende 1:0, das dann Ferran Torres geschossen hat.
Bueno, yo creo que al final
das war nicht nur mein Verdienst, sondern der aller 26 Spieler, die hier zusammen angetreten sind. Ich glaube, heute war das Schicksal bereits geschrieben. Es war vorherbestimmt, dass wir fernab unserer Fans gewinnen würden, aber wir haben versucht, sie so nah wie möglich bei uns zu haben.
Ich finde, das ist ein guter Punkt, dass es halt ein Verdienst von 26 Spielern war, auch wenn jetzt nicht alle gespielt haben und vor allem auch vom Trainer. Also der hat ja dann auch direkt so nach dem Spiel nochmal erwähnt, dass die Spieler teilweise seit der U19 zusammenspielen. Das ist einfach ein gutes Konzept gewesen und auch gute Wechsel.
In dem Fall beides, ja. Aber das war, also De La Fuente ist ja auch der Grund gewesen, weshalb ich vor der WM, als wir hier saßen und geplaudert haben, ohne mich vorher irgendwie so eingehend mit jedem Team befasst zu haben, gedacht habe, wenn einer so diesen Herbergsvater-Vibe hat, den du halt für so ein Turnier, gerade wenn es so lange geht, brauchst, dann ist es dieser Typ. Und so diese Souveränität in jeder Phase und na klar, mit den Wechseln, das spricht dann natürlich auch eine ganz, ganz klare Sprache. Und das ganze Ding ist aber ja tatsächlich ein Beweis dafür, dass am Ende das beste Team gewinnt. Mhm. So, ne, diese Diszipliniertheit in den verschiedenen Phasen, Zusammenarbeit, klare Rollenverteilung, am Ende trotzdem immer der Linie treu geblieben. Das ist einfach ein Beweis dafür, dass du halt als beste Mannschaft, die nicht immer aus den allerbesten Einzelspielern bezogen auf jede Position bestehen muss, das beste Ergebnis rausholst. Und deswegen großer Respekt an Spanien. Tolles Turnier, verdienter Weltmeister.
Ja, es hat trotzdem im Finale dann bis zur 106. Minute gedauert. Also wir sind ja beide davon ausgegangen, dass das ein Spiel wird. Ein sehr ausgeglichenes Spiel, habe ich zumindest erwartet, in dem sich beide Mannschaften so ein bisschen neutralisieren, dass es auch zäh werden könnte. Ich habe nicht erwartet, dass von Argentinien so überhaupt nichts nach vorne kommt. Also wenn dann überhaupt mal eine Strafraumszene war, war die von Spanien. Ich hatte das Gefühl, in der zweiten Hälfte hat man Messi wortwörtlich nicht gesehen, weil die Kamera halt immer nur auf der argentinischen Hälfte war, beziehungsweise so den 16er im Fokus hatte und Messi halt an der Mittellinie spazieren gegangen ist.
Ja, ich habe das auch schon mehrfach in diesem Turnier immer wieder mal gedacht, Argentinien hat kein offensives Umschaltkonzept. Und wenn du dann so spielst, wie Argentinien gespielt hat, so destruktiv, dann hast du ohne irgendeine Idee von offensiver Umschaltvariante überhaupt gar keine Chance, mal ein bisschen Entlastung reinzubekommen. Und na klar, sie haben es dann irgendwie diszipliniert verteidigt. Ich glaube auch, dass die Idee von Scaloni, Nico González zum Start zu bringen, dass das irgendwie so ein verkappter Wunsch war, dass das vielleicht dann mit dessen Tempo auch mal funktionieren kann, weil er ja auch irgendwie in diesem Turnier immer wieder auch mal als Außenverteidiger gespielt hat. Und sie haben ja mit so einem 4-4-2 gespielt, wo dann González quasi die vordere Position auf dem linken Flügel hatte. Und ich glaube, die Idee war, dass daraus dann punktuell ein 4-3-3 werden kann, um einfach dann auch Porro mal in der Defensive zu beschäftigen. Das ist halt einfach zu 0% aufgegangen. Und das ist halt was, wo ich auch sage, das war während des gesamten Turniers nicht überzeugend. Ballgewinne der Argentinier sorgen in der Regel dafür, dass der Ball erstmal nach hinten gespielt wird. Mhm. Also es gibt kaum mal Situationen, gab es im ganzen Turnier ganz, ganz selten, dass sie einen Ball gewinnen und daraus dann versuchen, schnell zu einer Torchance zu kommen. Sondern da wird immer dann ganz oft, die haben ja richtig, richtig starke Zweikämpfer, aber die gucken immer zum eigenen Tor. Und es gibt auch kaum Anstalten, das war jetzt gegen Spanien total oft so, das ist vielleicht dann auch der Finalcharakter nochmal zur Unterstützung, aber dass sie sich dann versuchen aufzudrehen, um mal wirklich Tempo in eine Gegenzugssituation zu bekommen, gibt es ganz, ganz selten mal. Wenn es das irgendwie ein Befreiungsschlag von hinten raus, der dann bei Messi landen soll oder so. Naja, und das hat dann am Ende irgendwie dazu geführt, dass Scaloni seinen Plan, weil sie ja dann irgendwie nur defensiv unterwegs waren, in der Halbzeitpause schon über den Haufen werfen musste. Und damit hat er ja irgendwie seinen Gamechanger, den er sonst immer bringen konnte, um das Spiel zu verändern, neben Lautaro. Aber er hat einen Wechsel, musste er opfern und er musste González rausnehmen. Und damit war ja irgendwie klar, okay, er nimmt sich jetzt irgendwie eine oder die einzige bisher funktionierende in diesem Turnier offensive Wechseloption, um nochmal das Spiel zu verändern.
Gut, er hatte in der 70. Minute alle Wechsel schon aufgebraucht. Da war ein Erzwungener dabei, noch in der ersten Hälfte. Aber also er hat ja auch 3 Wechsel in der Startelf gehabt und hat das im Laufe des Spiels alles nochmal rückgängig gemacht. Aber ich fand es halt schon mutig, nach 70 Minuten alle Wechsel zu verballern.
Ja gut, er musste
wenn's
ja...
Wenn es halt noch 0-0 steht zu ja, dem Zeitpunkt.
Er musste Lisandro Martinez musste er auswechseln.
Genau,
der
das
verletzt
war vor der Pause.
Genau, und dann ist halt sein Plan ihm um die Ohren geflogen, dass er gemerkt hat, okay, das funktioniert nicht, wir kriegen das Zentrum vor allem nicht in den Griff. Und deswegen hat er dann ja mit Paredes noch einen Sechser gebracht und dann haben sie es ja zumindest mal so für die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit in den Griff bekommen, dass dann die Spanier so das Zentrum so klar dominieren, weil du dann halt einfach eine Gleichzahl hattest, wenn du Olmo mit dazu rechnest, um das dann irgendwie zuzubekommen. Das ist dann nach und nach über die Flügel auch wieder ein bisschen verloren gegangen, was ich halt dann irgendwie, also vielleicht ist das auch überinterpretiert, weil dazwischen liegen 30 Minuten, ne? Aber er bringt ja dann Giuliano Simeone rein. Auf der anderen Seite nimmt dafür mit Rodrigo de Paul, einen von diesen Zentrumspielern, die dafür gesorgt haben, dass es dann ein bisschen mehr Stabilität gab vorm 16er der Argentinier, den nimmt er runter und versucht dann quasi das, was seine ersten Halbzeit mit González auf der anderen Seite probiert hat. Irgendwie ein offensiver, eher flügelorientierterer, also offensiverer, flügelorientierterer Spieler als ein Zentrumsspieler zur Entlastung mal zu bringen. Das versucht er zu machen und dann entscheidet De La Fuente direkt, nachdem dieser Wechsel vollzogen wurde, okay, dann bringe ich jetzt Nico Williams.
Ja.
Und derjenige, der die Vorlage gibt, ist Nico Williams. Und derjenige, der Ferran Torres aus den Augen verliert, ist Giuliano Simeone. Also, das ist natürlich, wie gesagt, das ist dann irgendwann in der Verlängerung. Aber ich finde einmal diese zeitlichen Abfolge, die finde ich irgendwie krass, dass Baena dann rausgeht. Und dass dann auf die Umstellung der kompletten Seite, rechten Seite der Argentinier auch direkt reagiert wird quasi.
Der Meister hat seinen ehemaligen Lehrling ausgecoacht?
Das Ding geht am Ende 1-0 aus. Wobei, man hat ja schon den Eindruck, dass durch Nico Williams dann schon auch irgendwie vorher ein bisschen Bewegung reinkommt. Aber natürlich ist diese rote Karte gegen Enzo Fernandes oder gelb-rote Karte, die ist am Ende der Gamechanger. Und dieser Wechsel, das ist dann vielleicht auch ein bisschen überinterpretiert. Aber ich fand so diese Zusammenhänge fand ich schon irgendwie wild.
Ja, über die Karte müssen wir auf jeden Fall noch reden. Enzo Fernandes fliegt in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit. In der 82. hat er die gelbe gesehen wegen Meckerns, dann gelb-rot wegen Schepperns. Also da, ich finde generell dieses Spiel der Argentinier, ja, sie hatten eine harte Gangart im ganzen Turnier, aber ich denke, in dem Finale, du hast qualitativ so hochwertige Spieler und dann nur auf Zerstören zu setzen und sowohl das Spiel als auch die Gegenspieler, das war teilweise echt hart. Das war auch davor, finde ich, schon oft hart an der Grenze eines Platzverweises. Das hat mich dann doch gewundert.
Mich hat es ehrlicherweise nicht gewundert. Also zumindest nach der ersten Halbzeit, weil du ja gemerkt hast, die alle Mittel, die irgendwie mit der reinen, mit dem reinen Fußballerischen zu tun haben, sind irgendwie ausgeschöpft und sie kommen nicht vorwärts. Und so krass an der Grenze, teilweise über der Grenze, waren sie in diesem Turnier nur sehr, sehr selten unterwegs, weil sie es nicht mussten, weil sie immer andere Möglichkeiten gefunden haben. Aber dass sie dann irgendwann zu diesen Mitteln greifen, ja, sie haben halt, also dass sie nicht aufgeben, ist klar. Und sie hatten dann irgendwann ja kaum noch eine andere Möglichkeit.
Ja, ich verstehe den Ansatz. Ich denke mir dann halt nur durch dieses, klar, du kannst vielleicht irgendwann darauf hoffen, dass du den Spaniern so sehr auf die Nerven gehst, dass die dann halt auch anfangen zu verzweifeln. Aber es stand halt 0-0.
Also, es ist ein Kompliment an Spanien am Ende, weil selbst bei diesem Spielstand, selbst mit dieser Turnierhistorie, also gemessen, also nicht Turniere insgesamt, sondern nur Spiele bei dieser Weltmeisterschaft, hat Argentinien keine andere Möglichkeit gesehen, als diesen Weg zu gehen.
Das stimmt.
Und das, es fällt vielleicht auch den einen oder anderen, der ein bisschen Schmerz, na gut, die Schmerzen merken sie jetzt eh nicht mehr, die Spanier. Nee. Das ist denen jetzt egal, aber am Ende ist das dann irgendwie die einzige letzte Möglichkeit gewesen. Und dann kann man vielleicht sagen, ist das vielleicht auch für jemanden, der wirklich sich ernsthaft Hoffnungen auf diesen Titel gemacht hat, auch ein bisschen zu wenig?
Ja, darauf wollte ich hinaus. Aber lass uns mal Lionel Scaloni hören, den Trainer der Argentinier.
Wir sind gute Gewinner, aber wir haben heute auch gezeigt, dass wir gute Verlierer sind. Es war eine gerechte Niederlage, das muss man anerkennen. Trotzdem sind wir weit gekommen und gute Vorbilder für unser Land.
Und an der Stelle möchte ich ihm gerne widersprechen. Ich finde nicht, dass das ein gutes Beispiel für die Jugend war. Vor allem auch, was dann nach Abpfiff passiert ist, dass es da zu einer Rudelbildung kommt, wo du echt denkst so, ja, es ist mit Sicherheit, das tut richtig weh, ein WM-Finale zu verlieren. Aber verhalte dich doch dann anständig. Lass die Spanier feiern und geh dann halt ein paar Meter weg, selbst wenn da ein dummer Spruch. Also ich weiß nicht, ob ein Spanier dieses Gerangel angefangen hat, aber so richtig noch jemanden zu Boden reißen. Nee, kann ja sein, dass ein dummer Spruch kam oder so. Aber selbst dann, hab doch die Größe, dreh dich um.
Ja, also das ist, du hast recht, es ist natürlich alles andere als vorbildlich und so verhält man sich einfach nicht. So, das ist so. Aber wahrscheinlich sind diese Charaktere, die können in dem Fall nicht anders. Und sie sind aber mit ein Grund, weshalb Argentinien da stand, wo sie standen. Und wahrscheinlich auch, weshalb Argentinien 2022 Weltmeister geworden ist. So, weil nur mit Messis wirst du halt nicht Weltmeister. Hm. Ich habe letztens noch mit einem Kumpel gesprochen und der sagte halt, ja, du willst auch nie gegen Argentinien spielen, weil das sind 10 Assis und Messi. So, und das ist halt, das zeigt sich dann in so einem Moment, und das meine ich überhaupt gar nicht, wirklich gar nicht so despektierlich, weil ich persönlich hab lieber solche Spieler in meiner Mannschaft als gegen mich.
Klar,
so,
und frag mal in Mainz nach. Ich muss da direkt an Dominik Kor denken.
Ja, also das ist, es ist dann halt irgendwie, ja, man, das sagt sich aus unserer Perspektive sehr leicht zu sagen, ja, dann musst du dich anders verhalten.
Klar.
Aber du hast halt eben das größte Spiel im Fußball verloren und du, vielleicht ist es auch irgendwie eine Art Scham, die sich so äußert, weil sie halt einfach wirklich komplett chancenlos waren. Wobei man muss ja sagen, am Ende, das ist ja auch das Wilde, ne? Sie sind in Unterzahl, sie liegen dann zurück und du denkst, warum jetzt? Warum geht ihr jetzt in diese Zweikämpfe? Warum vorher 117 Minuten nicht?
Weil, und genau das dachte ich in dem Moment, als Spanien das 1-0 gemacht hat, dachte ich so, Viertelstunde vor Schluss in Führung gehen gegen Argentinien ist super gefährlich.
Ja, aber es gab keine Möglichkeit mehr, da noch offensiv
zu drehen. Nee, natürlich, als Argentinien ist es dann natürlich, du bist in Unterzahl. Und dann ja auch diese zwei Verlängerungen noch im Turnier vorher schon in den Knochen. Also du hattest einfach jetzt nicht von den Gegnern her, aber von der Spielzeit her den anstrengenderen Weg ins Finale. Und dann halt eben die anstrengendere Verlängerung, weil Argentinien in Unterzahl war. Aber das war halt so, es hat sich wirklich so angefühlt, kurz. Und es waren ja Riesenchancen.
Ja, auf einmal.
Ja.
So, und das ist halt, das spricht dann wieder für den Willen, den diese Mannschaft hat. Es spricht aber auch ein bisschen, finde ich, gegen, also na, sagen wir mal so, es zeigt, dass, dass das Trainerteam der Spanier auch auf diesem Level der verschiedenen, der Planungen verschiedener Eventualitäten und so, einfach in einer anderen Liga spielt als die Argentinier, weil die immer, egal was auf sie zukam, einen Plan B hatten. Also die haben eine Art Umschaltkonzept, sag ich mal. Die haben ja gegen Frankreich auch wieder diese Nuancen gezeigt, die bei der EM irgendwie so maßgebend waren, dass sie auch mal aus einer tieferen Positionierung heraus agiert haben. Keine Mannschaft hat so viele lange Bälle gespielt wie Spanien in diesem Turnier. So, also das heißt so dieser Facettenreichtum, und du hast bei den Argentiniern immer diesen, okay, sie haben diesen Willen, sie haben Messi, und im Zweifel wird halt nochmal auf vier Stürmer umgestellt und dann kriegen sie es schon irgendwie gewuppt, aber so, dass sie dann auch, wenn sie mal wirklich in so einer krass unterlegenen, was Ballbesitz angeht, in so einer Haltung irgendwie agieren müssen, und du kriegst auch gar keine Standards in der Nähe des Strafraums und so. Dafür haben die einfach keine Lösung gehabt. So, und das, finde ich, äußert sich dann in solchen Momenten dann am Ende irgendwie auch. Und ja, dann muss man einfach attestieren, war es nicht gut genug bei diesem Turnier, um am Ende Weltmeister zu werden.
Ja, dann hören wir jetzt noch den Weltmeistertrainer nämlich.
Vor allem bin ich stolz, sehr stolz, auf diese Generation von Fußballern, die mit dieser Idee zu spielen aufgewachsen ist und ihr treu geblieben ist. Die Gruppe ist ein Vorbild, als Mannschaft, als Familie und als großartige Fußballer. Und besonders stolz bin ich, weil es für mich wirklich eine Ehre ist, diese Jungs auf dieser ganzen Reise begleitet zu haben.
Luis de la Fuente. Der hat recht, das sind wirklich Vorbilder. Also fußballerisch, finde ich, kann man sich einiges abschauen von Spanien.
Ja, alle können sich da was abschauen. Vielleicht sogar Frankreich, die ja, was die Ausbildung von Individualisten angeht, vielleicht sogar noch besser sind. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist einfach, also es sind, glaube ich, ganz viele Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen, dass es auch in der spanischen Liga einfach viel mehr Mut gibt, auf junge Spieler zu setzen. Hat vielleicht auch was mit dem Fußball, der dort gespielt wird, zu tun, muss man ja auch sagen. Also wenn du mal in die Bundesliga guckst, ist halt einfach eine Klopperliga. Ja, das ist halt einfach so dieses Umschaltgedöns, was in Deutschland gespielt wird in der Bundesliga, ist halt einfach für junge Spieler total undankbar. Und La Liga ist eine Ballbesitzliga, auch bei Teams, die gegen den Abstieg spielen. Und da kannst du dann gut ausgebildete Jungs, die vielleicht für die Körperlichkeit eher an zweiter Stelle steht, die kannst du dann einfacher in solche Teams auch integrieren. Und da musst du nicht unbedingt nur, auch wenn es natürlich die Spitze des Ganzen ist, zur Nachwuchsschule von Barca gucken.
Ja, das stimmt absolut. Dann gehen wir mal, finde ich, noch die Auszeichnung des Turniers durch. Für dich wahrscheinlich der beste Moment, als Rodri zum Spieler des Turniers gewählt wurde.
Ja.
Ja?
Ja.
Ich habe schon damit gerechnet, dass es Messi wird, weil einfach um seine Karriere, also eher so als Preis für sein Lebenswerk, als jetzt nur bei dieser WM. Ich bin immer noch beeindruckt davon, wie gut er diese WM gespielt hat. Das habe ich ihm nicht zugetraut. Einerseits wegen seines Alters und andererseits, weil er halt einfach in der MLS jetzt so ein bisschen untergetaucht war. Aber ich verstehe es auch irgendwo, dass du diese Auszeichnung dann dem Weltmeister gibst.
Musst du den Weltmeister geben und musst du, finde ich, auch.
Aber 2014 ist es auch Messi geworden.
Ja. Ja, okay. Es hätte auch genügend Argumente dafür gegeben. Ich finde, wenn er jetzt noch Torschützenkönig geworden wäre, möglicherweise hätte das dann noch anders ausgesehen.
Aber dann hätte er ja so oder so eine Auszeichnung gekriegt.
Ja. Ja, also ich finde bei Rodri, das ist ja das Bemerkenswerte an ihm, ist ja so, dass er die Rolle im Vordergrund ja erst auf den zweiten Blick einnimmt. Mhm. Und das ist so, er ist so, ich finde auch so diese Haltung, die du gerade auch beschrieben hast, die so sinnbildlich ist fürs ganze spanische Team, die verkörpert er so als jemand, der auch wirklich vorangeht, der seine Rolle perfekt erfüllt, der das Team anleitet, der irgendwie so auch gefühlt der verlängerte Arm des Trainers ist. Und es ist einfach, auch wenn er jetzt nicht durch irgendwelche Scorer in Erscheinung tritt, finde ich, ist es auch eine Auszeichnung für alle, die so in diesen Rollen, diesen Zentrumsrollen sind, wenn so jemand dann zum Spieler des Turniers gewählt wird.
Ja, das stimmt. Da gehe ich absolut mit. Denn du hast gerade angesprochen, den goldenen Schuh hat Kylian Mbappé bekommen, beziehungsweise er war jetzt nicht da und hat ihn überreicht bekommen, aber er ist eben der beste Torschütze des Turniers und hat eben auch diesen ewigen WM-Tore-Rekord mit 22 Toren in 22 Spielen. Das ist schon auch krass. Also der kann ja locker mit seinen 27 Jahren noch eine WM mindestens spielen. Wenn er so lange macht wie Messi, dann noch 2, 3.
Mal gucken, was mit Zidane als Trainer geht, oder?
Wenn er es denn wird. Ja. Bin ich auch mal gespannt.
Ich würde mich freuen, ich fände es geil.
Der goldene Handschuh ging an Unai Simon.
Der goldene Handschuh klingt auch wie eine verruchte Kneipe in Hamburg.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Der Torhüter, der nur einmal den Ball hinter sich aus dem Netz fischen musste. Du hättest ihn aber Emiliano Martinez gegeben, ne?
Nein. Es ist schon okay. Ich kann dein Argument verstehen. Du bist ja großer Unai Simon Ultra. Er ist halt, also ich finde, er ist nicht der beste Torwart im spanischen Team.
Aber er ist der Einzige, der gespielt hat und musste nur einmal hinter sich greifen.
Ja, ist ja in Ordnung. Es ist auch okay. Er hat ja dann, wenn er gebraucht wurde, auch eigentlich immer funktioniert. Er hat, glaube ich, im ganzen Turnier 11 Schüsse aufs Tor gekriegt.
Ja, und davon einen im Finale. Also das war ja halt wirklich das Ding, dass er im Finale komplett beschäftigungslos war.
Dafür musste er 2, 3 Mal raus.
Hat ein bisschen so Manuel Neuer-Style gemacht, ne?
Aber der aktuelle Manuel Neuer, ne? Und nicht der von 2014, so vom Gefühl. Aber es ist ja gut gegangen.
Es ist gut gegangen. Bei jedem Ausflug von ihm ist es gut gegangen. Und dann last but not least, bester Nachwuchsspieler Pau Cubarsí.
Sind wir wieder bei der Nachwuchsschule der Spanier. Das ist ja... Da haben wir ja vorhin auch schon mal drüber geredet, der ist Innenverteidiger. Das ist so mit die verantwortungsvollste Rolle neben Sechser, die du haben kannst. Und der ist 19. Und alle reden über Lamine Yamal, wie
der
geil
das ist.
Der auch 19 ist. Aber, und was für ein Jahrhunderttalent, keine Ahnung. Und Pau Cubarsí, die Souveränität, mit der das, der hat eine Ruhe am Ball. Mhm. Der ist zweikampfstark, perfektes Stellungsspiel. Der ist teilweise auch, was so die Organisation, na klar, Laporte spielt auch eine große Rolle als erfahrenerer Mann. Aber ich finde, man merkt Cubarsí das überhaupt gar nicht an, dass er wirklich so jung ist. Und auch das wird ja in La Masia so geschult. Oder überhaupt im spanischen Fußball. So, ne? Also diese Teamkomponente spielt in Spanien nochmal eine größere Rolle, würde ich jetzt so sagen, als beispielsweise in Frankreich, wo ja dann wirklich die individuelle Ausbildung nochmal eine größere Rolle spielt.
Jetzt kommen wir aber zu dem Moment, auf den wir fast 6 Wochen lang gewartet haben. Nämlich dem Moment der Pokalübergabe. Sergio Ramos hat den Pokal reingebracht, fand ich sehr schön. Hätte ich gerne mal gewusst, ob er das auch gemacht hätte, wenn Argentinien gewonnen hätte. Aber dann kam er, der entscheidende Moment.
Rodri hat den Pokal in der linken Hand, geht in die Knie und jetzt will er ihn da voll hochstemmen. Er küsst ihn nochmal und jetzt stemmt er den Pokal nach oben.
Und was mich wirklich ein bisschen traurig macht für die Spanier, sie haben es nicht geschafft, Donald Trump aus dem Bild zu kriegen. Das war ja wirklich, Infantino und Trump übergeben den Pokal gemeinsam und dann hast du richtig gesehen, wie ein paar spanische Spieler versucht haben, so Trump einmal so auf die Schulter zu klopfen und so, ja super, vielen Dank. Und dann stellt er sich, erst stand er ja noch in der Mitte und dann so, okay, vielleicht kann ich das nicht machen. Und dann stellt er sich einfach an die Seite und Infantino kommt noch so nach dem Motto, komm Opa, du bist im Bild, komm mal auf Seite. Aber nein, das hat er sich nicht nehmen lassen. So ein paar Sekunden stand er dann noch da, bis zu dem Moment, als der Pokal dann wirklich in der Luft war.
Also, das stimmt, aber er hat ja noch nicht mal nach vorne geguckt, sondern so stand so halb verdreht zur Seite. Also das war wirklich komplett Banane.
Ja.
Aber das passt irgendwie auch so, passt zu diesem Turnier, oder?
Ja, absolut. Und zu dem Moment nach dieser Pokalübergabe und diese ganzen Emotionen, die dann im Stadion waren, da nimmt uns unsere Reporterin Stefanie Batschik nochmal mit hin.
Ihr Lieben, ich weiß gar nicht, welche Emotionen ich als erstes schildern soll. Auf der einen Seite sind da diese überglücklichen Spanier, die immer noch unten gerade auf dem Rasen zwischen dem goldenen Glitzer, Konfetti, mit dem Kapitän, mit Rodri und mit Lamine Yamal, der mit 19 Jahren jetzt Weltmeister ist. Und jetzt komme ich zu der anderen emotionalen Geschichte, Lionel Messi. Mit dem Wissen, dass dieses Finale einfach gar nichts war. Dass Spanien das hochverdient gewonnen hat, dass Argentinien irgendwie nach der regulären Spielzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht hat. Er kommt an, nachdem er die Silbermedaille bekommen hat, vor der Kurve der argentinischen Fans, guckt in die Gesichter, die schauen ihn an und er fängt an zu weinen. Und er versucht es irgendwie zurückzuhalten, aber er kann nicht. Und die Tränen laufen und dann so eine einzelne Träne erstmal auf der rechten Seite, das war sehr, sehr ergreifend. Denn ich bin mir sicher, wir werden das letzte Spiel gesehen haben von Messi im Trikot der argentinischen Nationalmannschaft, zumindest bei einem großen Turnier.
Ja, echt, ey, dieses Bild von Messi, wie er dann so von hinten gefilmt wird, vor ihm die Tribüne mit den argentinischen Fans, so eine einsame Träne rollt ihm vom Gesicht, die Sonne scheint noch so rein. Das wird sich bei mir ja tatsächlich einprägen.
Wird es jemals wieder jemanden geben wie ihn im Fußball?
Ich glaube ja. Weil okay. Ich kann mir vorstellen, dass man nach Pelé oder Maradona oder für Deutschland jetzt Beckenbauer zum Beispiel, dass man ähnlich gedacht hat. Und dass aber so, dass es halt immer eine Zeit für besondere Spielertypen gibt. Ich finde, Messi war das größte Talent, was wir in den vergangenen 20 Jahren gesehen haben. Ja, also vom Fußballtalent her, aber gibt es bestimmt auch. Ich hoffe, dass es so jemanden irgendwo gibt und er entdeckt wird.
Ich weiß es nicht, weil der ist schon so außergewöhnlich. Ich meine, er hat ja auch erstmal noch nicht sein Karriereende bekannt gegeben. Nee, ne?
Das stimmt, das ist nur die Vermutung.
Es liegt jetzt nur nahe, dass es sein letztes Spiel bei einer Weltmeisterschaft war, weil die nächste halt einfach, dann wäre er 43, wobei, also ich sag mal, das Laufpensum, das kann man auch mit 43 noch.
Wenn Messi noch eine macht, macht Ronaldo auch noch eine.
Ja, genau, stimmt.
Aber diese ist auf jeden Fall jetzt vorbei. Das war das Finale, das war erstmal das WM-Update. Aber das Gute ist, in anderthalb Wochen sind wir schon wieder zurück. Als Bundesliga-Update in dem gleichen Kanal. Also ihr müsst erstmal gar nichts tun, sondern einfach nur weiter zuhören.
30.07. ne, Anne, ist glaube ich der Termin. Da starten wir wieder rein. Erstmal ganz smooth mit einer Folge alle zwei Wochen. Und wenn die Bundesliga dann wieder losgeht Ende August, dann sind wir wieder im gewohnten Umfang da. Donnerstags einmal Ausblick auf den Spieltag, aber wir besprechen auch alles, was sonst so im Fußball wichtig ist. Und Sonntag auf Montag nehmen wir mal die Folge auf. Endlich wieder Nachtschicht.
Yay! Yeah. Da besprechen wir dann, was passiert ist an dem Spieltag, wolltest du noch sagen.
Ja, genau. Also da analysieren wir jedes Bundesligaspiel und dann sind die Folgen ein kleines bisschen länger, aber
es lohnt sich.
Es lohnt sich auf jeden Fall.
Das war's von uns, Jens. Aber wir haben ja noch einen Podcast-Tipp, um die Wartezeit so ein bisschen netter zu gestalten.
Ja. 15 Minuten heißt der Podcast der Tagesschau, wo ihr jeden Morgen das Aktuellste, was ihr wissen müsst, bekommt. Und zwar immer die wichtigen Infos, die für euch auch im Alltag relevant sind. Ne? Also ihr erfahrt jetzt nicht irgendwelche Sachen, die für euren Alltag gar keine Bedeutung haben, sondern das Team des 15-Minuten-Podcasts guckt halt immer, dass es auch schaut, was bedeutet das jetzt für uns. Und das ist eine Hörempfehlung. Gibt es jeden Morgen in ARD Sounds und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und das Bundesliga-Update ab 30.07.
Ich freue mich drauf.
Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei wärt. Danke, so, dass ihr uns bei der WM zugehört habt.